das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Und wir beginnen mit einem Blick nach Erfurt. In der thüringischen Landeshauptstadt ging es auf dem Parteitag der AfD heute um die Wahl der Parteispitze. Und die bleibt nicht nur doppelt, sondern auch weiter wie bisher. Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und während draußen in Erfurt zigtausende gegen die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei demonstrierten, ging es drinnen vor allem um ein Signal der Geschlossenheit in diesem wichtigen Wahljahr. Dazu gleich ein Gespräch mit dem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Zuvor fasst Kilian Pfeffer die heutigen Ereignisse zusammen.
Jung, freundlich, radikal. Sebastian Münzenmeier, Kopf des einflussreichsten Netzwerks in der AfD. Der Rheinland-Pfälzer organisiert Mehrheiten für Alice Weidel und die eigenen Interessen. Seinen Einfluss spielt er gern runter. Wichtig, er aber nicht doch.
Ich glaube, dass ich meinen bescheidenen Teil dazu beitrage, dass hier gute Leute gewählt werden. Aber wir haben ganz viele gute Leute, von dem her ist das nur ein kleiner Baustein, nur ein kleiner Teil.
Seine Kandidaten wie Sven Tritschler aus Nordrhein-Westfalen, sie werden bei Kampfkandidaturen alle gewählt. Bei diesem Parteitag stehen Personalien und die Neuwahl des Bundesvorstands im Vordergrund. Überlegungen gab es, darüber zu diskutieren, ob Mitglieder aus extremistischen Parteien künftig in die AfD dürfen, doch das wurde verschoben. Die alte und neue Parteichefin Alice Weidel strahlt. Sie wird mit rund 81% gewählt, etwas mehr als bei der Wahl vor 2 Jahren. Und deutlich mehr als Co-Parteichef Tino Chrupalla bekommt. Er landet bei 70%, ein Dämpfer. Er findet, Hauptsache gewählt.
Erfolgsmodell Chrupalla-Weidel geht weiter und darauf freue ich mich. Die nächsten 2 Jahre im Übrigen ist auch so ein Ergebnis für mich absolute Motivation. Ist ja kein Klatsch, wie es vielleicht 64% oder 54% in anderen Parteien ist. Also von daher ist das für AfD-Verhältnisse ein sehr gutes Ergebnis.
Ziemlich motiviert auch die Gegendemonstranten. 31.000 nach Polizeiangaben, 50.000 zählen die Veranstalter. Sie wollten den Parteitag verhindern oder wenigstens den Start verzögern. Beides schafften sie nicht. Die Proteste weitgehend friedlich. Es gab aber auch kleinere Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf der Demo spricht auch der aus New York angereiste Nachfahre des Moped-Herstellers Simson. Er stammt aus einer jüdischen Familie. Er wehrt sich dagegen, dass die AfD mit der Marke immer wieder für sich wirbt. Zu sehen, wie stark die AfD nach rechts schwenkt und praktisch die schlimme Geschichte der 30er Jahre wiederholt, ist ein Schock. Und deswegen ist die große Demonstration hier wundervoll.
These huge protests are wonderful.
Viele demonstrieren ausdrücklich gegen den Thüringer Landeschef Höcke. Er wirft ihnen Hass und Hetze vor und dass sie krank seien.
Das sind Menschen, denen man nicht ermöglicht hat, eine gesunde Identität auszubilden. Das sind Seelenverwundete, wie ich sie nenne. Und auch das ist eine Aufgabe unserer AfD, Normalität herzustellen, zu heilen.
Der Höcke-Vertraute Stefan Möller aus Thüringen wird stellvertretender Bundessprecher. Das schafft auch seine Vertraute Katrin Ebner-Steiner aus Bayern, die überraschend kandidiert. Auch Björn Höcke kann auf diesem Parteitag seinen Einfluss enorm ausbauen.
Und dazu begrüße ich jetzt in Erfurt Tino Chrupalla, den wiedergewählten Co-Bundessprecher der AfD. Guten Abend, Herr Chrupalla.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Vor 2 Jahren sind Sie mit deutlich über 80% wiedergewählt worden, jetzt mit gerade noch 70%. Wie deuten Sie das?
Ja, was heißt gerade noch 70%? Das sind 2/3 der Delegierten, die mich gewählt haben. Und wenn man das so schön im Fußball oder im Sport vergleichen würde, man kann eben nicht immer 3-0 oder 2-0 gewinnen. Diesmal war es ein 2-1 Sieg. Das motiviert mich für die nächsten 2 Jahre und andere fliegen im Elfmeterschießen raus. Also von daher bin ich wirklich zufrieden, als mittlerweile dienstältester AfD-Vorsitzender dieses Ergebnis auch erzielt zu haben.
Und dennoch gibt es Gründe für diesen dann doch Dämpfer. Und hinzu kommt ein anderer Punkt. Vor 2 Jahren lagen Sie vor Alice Weidel an der Doppelspitze. Jetzt hat Alice Weidel die Nase deutlich vorn. Sehen wir da eine neue Hackordnung an der Parteispitze?
Ja, das ist eigentlich die Konsequenz einer Doppelspitze. Man wechselt sich eben in den Siegen sozusagen ab. Nochmal, also auch die Delegierten haben hier für beide Vorsitzende, für Alice Weidel, genauso wie für mich ein gutes Ergebnis. Für mich ein etwas schlechteres Ergebnis, jawohl. Aber nochmal, das ist natürlich auch normal, wenn man als Parteivorsitzender auch Dinge auch intern anspricht, die vielleicht nicht jedem passen mögen. Das gehört einfach dazu. Ich hätte mir bei 100% eher Gedanken gemacht.
Es wurden ja heute nicht nur Sie beide an der Spitze, sondern auch drei Stellvertreter gewählt. Und einzig Stefan Möller, der enge Vertraute des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke, ist mit mehr als 76% klar gewählt worden. Heißt es, die eigentliche Machtbasis der AfD steht hinter Höcke?
Wissen Sie, Herr Möller kenne ich mittlerweile aus der Bundestagsfraktion. Ich arbeite seit über einem Jahr mit ihm sehr vertrauensvoll zusammen. Diese permanente Chronologie, dass Herr Höcke diejenige Hackordnung in den Bundesvorstand vorgibt, die ist einfach Quatsch. Die wird natürlich gerne immer wieder von den Medien hervorgerufen, um genau dieses Bild zu erzeugen. Ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit allen neu gewählten Abgeordneten und auch mit den neu gewählten Mitgliedern des neuen Bundesvorstandes. Wir werden die Partei fit machen für die nächsten Wahlen, für die Landtagswahlen jetzt im Osten und für die anstehende Bundestagswahl. Wir haben einen klaren Auftrag. Die Bürger erwarten von der AfD Führungsqualitäten und natürlich auch in der Politik, dass wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen, dass es einen Politikwechsel gibt. Das ist unsere Aufgabe und das bereiten wir jetzt vor.
Ja, ich habe deswegen gefragt nach Herrn Möller, weil Björn Höcke ja schon verkündet hat, dass Stefan Möller die sogenannte Thüringer Linie in den Vorstand da reintragen soll. Und die steht nun mal für einen radikaleren, einen völkischen Kurs. Gehen Sie den denn dann mit?
Ja, wissen Sie, nach jeder Bundesvorstandswahl haben wir über radikalere Töne gesprochen, über noch weiter rechts, nach rechts gerückt. Das ist alles nicht passiert. Am Ende haben uns die Wähler immer mehr das Vertrauen geschenkt. Und darauf kommt es an, dass die Menschen in diesem Land die Deindustrialisierung stoppen wollen, dass sie Antworten haben wollen, was die Steuerpolitik angeht, was die sozialen Fragen angeht. Wir haben jetzt ein Steuerpaket der Bundesregierung auf den Tisch bekommen, genauso auch ein Rentenpaket, was den Anforderungen dieses Landes einfach nicht genügt. Das sind kleine Stellschräubchen, die im Wesentlichen aber die Wirtschaft nicht wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und das werden wir ändern und das merken auch die Bürger. Sie wollen einen wirklichen Politikwechsel und vor allen Dingen keine Politiker, die nur Dinge versprechen und nicht einlösen.
Aber wenn es Ihnen so sehr um Inhaltliches geht, warum finden dann auf diesem Parteitag wichtige inhaltliche Debatten gar nicht statt? Also gerade die verschobene Debatte über die Nichtaufnahme von Menschen, die vorher in einer extremistischen Vereinigung waren, das hätte doch für Klarheit sorgen können, oder nicht?
Wissen Sie, wir haben nächstes Jahr einen Programmparteitag, einen Parteitag, wo wir auch unser neues Grundsatzprogramm verabschieden. Auch das ist eine Aufgabe des neuen Bundesvorstandes, auch der Gremien, zum Beispiel auch der Bundesprogrammkommission, was jetzt gerade bearbeitet und bearbeitet wird. Und das werden wir dann auch nächstes Jahr beschließen, auch die Satzungsänderungen, die dazu führen. Und da sollte man Personalfragen von inhaltlichen Fragen immer trennen. Das ist immer richtig und gut. Also von daher war das von unserer Partei genauso geplant. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin, aber natürlich auch in Sachsen-Anhalt und bereiten dann die Wahl nächstes Jahr zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und auch in Niedersachsen vor. Also von daher ist die Planung genau die richtige. Inhaltliche Fragen klären wir später, zu einem späteren Zeitpunkt. Alles andere ist Aufgabe auch der Bundestagsfraktion, wo unsere Konzepte und Rezepte auch auf dem Tisch liegen.
Aber gerade weil Sie die wichtigen Landtagswahlen ansprechen, die vor der Tür stehen, das wäre doch für Wählerinnen und Wähler doch wichtig zu wissen, wo genau die AfD da bei Extremismus eine Grenze zieht.
Ja, nochmal, jetzt verwechseln Sie wieder was mit der Unvereinbarkeitsliste angeht. Auch das ist eine Aufgabe des neuen Bundesvorstandes, wo unsere roten Linien sind. Das habe ich Ihnen auch schon mehrfach gesagt. Es ist ganz klar, dass wir natürlich diejenigen in unserer Partei nicht dulden werden, die die roten Linien, die gegen das Grundgesetz arbeiten und auch kämpferisch oder mit Gewalt. Und das haben wir ja heute vor dem Parteitagsgebäude gesehen. Welche Menschen, welche Gruppierungen gegen die Demokratie wirklich vorgehen, das ist Extremismus, was wir heute vor der Halle gesehen haben. Menschen, die versucht haben, unseren Parteitag zu boykottieren, ja, sie sogar zu verhindern. Und das waren Aufrufe von teilweise stellvertretenden Landtagsvizepräsidenten. Das sollte man vielleicht mal aufgreifen. Stellen Sie sich vor, ich hätte das gemacht mit anderen Parteien. Ich hätte aufgerufen, einen CDU-Parteitag oder SPD-Parteitag zu verhindern, was da in diesem Land los wäre. Aber darüber sollte man reden, was diese Menschen wirklich mit der Demokratie angestellt haben. Sie haben nicht unsere Demokratie verteidigt, sondern sie haben ihre Demokratie verteidigt. Heute sollte das verhindert werden. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Und da sieht man wirklich, wer in diesem Land extremistisch ist.
Sagt der Co-Vorsitzende der AfD, Herr Kropala, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern.
Ja, und zum Parteitag der AfD hat die Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks, Christine Bohmann, folgende Meinung.
Kein Blatt passt zwischen uns. Dieses Bild will die AfD auf ihrem Parteitag in Erfurt vermitteln. Alice Weidel und Tino Chrupalla sind für 2 weitere Jahre als Parteivorsitzende bestätigt worden. Kritik an der Doppelspitze, nicht auf offener Bühne. Stattdessen demonstrative Einigkeit und wenig Diskussionen. Der umstrittene Antrag zur Unvereinbarkeitsliste wurde auf Bitten der Parteispitze zurückgezogen. Kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin soll vor allem Geschlossenheit das Signal nach außen sein. Mit der Wahl des neuen Bundesvorstands, zu dem auch Björn Höckes Stellvertreter Stefan Möller gehört, setzt die Partei ein weiteres Zeichen. Der programmatische Kurs dürfte sich eher weiter zuspitzen. Die Gretchenfrage der AfD, wie hält sie es mit Extremisten in den eigenen Reihen? Darauf gibt es vor den Landtagswahlen von der Partei keine inhaltliche Antwort. Für andere ist das Antwort genug. Die AfD beansprucht für sich, eine demokratische Partei zu sein. Entscheidend ist jedoch nicht, wie sie sich selbst darstellt, sondern welche Personen sie prägen und welche Vorstellungen sie von Gesellschaft vermittelt. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird sich die Partei zum umstrittenen Programm ihrer Landeskollegen verhalten müssen. Vor der Halle jedenfalls ist eine klare Haltung spürbar. Der Machtanspruch der AfD trifft auf erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. Zehntausende Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die AfD und für ein weltoffenes Land. Das ist eine demokratische Antwort.
Die Meinung von Christine Bohmann. Heute vor genau 250 Jahren war es soweit. 13 Kolonien in Nordamerika hatten genug davon, vom weit entfernten England aus regiert zu werden und unterzeichneten die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, mit der sie sich von der englischen Krone lossagten. Das große Jubiläum dieser Geburtsstunde feiern die USA heute entsprechend Land auf, Land ab, vor allem in der Hauptstadt Washington. Dort wartet am Abend ein spektakuläres Feuerwerk, doch die große Parade, die heute tagsüber geplant war, die musste abgesagt werden wegen der zu großen Hitze. Aus Washington, Robert Kempe.
Spektakuläre Flugshows über Washington. Die USA feiern ihren 250. Unabhängigkeitstag. Der 4. Juli ist etwas, wofür ich und meine Familie gekämpft haben. Meine Vorfahren kamen mit der Mayflower herüber. Sie sind also seit 1620 hier. Das ist meine Heimat, die großartigste Nation auf dem Planeten. Der Auftakt war bereits gestern. Mit einem Feuerwerk am Mount Rushmore, dem amerikanischen Nationaldenkmal. Ein historischer Ort, den US-Präsident Donald Trump für den eigenen Wahlkampf nutzt. Es gibt jetzt ein Wiederaufleben der kommunistischen Bedrohung in unserem Land, auch durch Neuankömmlinge, die Vorstellungen vertreten, die unserer Lebensweise und unserem großen Erfolg völlig entgegenstehen. Die amerikanische Bevölkerung kommt im ganzen Land zusammen, um ihren wichtigsten Feiertag zu begehen. Wie hier in New York feiern sie beim Einlauf historischer Marine- und Segelschiffe, darunter das deutsche Ausbildungsschiff Gorch-Fock. Oder bei etwas ganz anderem, dem legendären Hotdog-Wettessen, einem amerikanischen Klassiker. Auch in anderen Städten gedenken die Menschen der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, mit der sich die Kolonien von der britischen Krone lossagten. Der 4. Juli ist ein sehr wichtiger Tag. Er steht dafür, wer wir als Nation sind und symbolisiert die Befreiung von der Tyrannei, unter der wir standen. Beeinträchtigt werden die Feierlichkeiten von einer massiven Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad an der Ostküste. In Washington wurde die traditionelle Parade kurzfristig abgesagt, doch die Menschen lassen sich nicht davon abbringen, ihre Gründungsväter zu feiern. Wenn sie uns all die Freiheit geben konnten, kann ich ein paar Stunden in der Hitze aushalten. Ich liebe dieses Land, es ist das Beste der Welt. Viele Menschen wollen hier bis in den Abend ausharren. Dann wird wieder Donald Trump sprechen. Er hat eine lange Rede angekündigt, trotz der hohen Temperaturen.
Und in der Hitze der Hauptstadt steht für uns unsere ARD-Studioleiterin in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, ist den US-Amerikanerinnen und Amerikanern heute denn überhaupt so richtig nach Feiern zumute?
Absolut. Das ist so und sie sind hier. Sie sind zu Hunderttausenden hier. Es ist absolut irre, trotz der großen Hitze, trotz der abgesagten Parade. Die Stadt ist voll. Wir stehen hier vor dem Nationalarchiv, wo das Originaldokument der Unabhängigkeitserklärung liegt, das man besichtigen kann. Und die Schlange der Menschen, die das sehen wollen und die zum Festival wollen, die reißt seit Stunden nicht ab. Und die Leute harren aus. Sie sind alle in Red, White and Blue, in den Nationalfarben. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist hier so ein bisschen wie patriotischer Karneval im Sommer. Man hat von hier einen fantastischen Blick auf die Militärüberflüge und wenn die Hubschrauber hier vorbeikommen, dann brandet hier Applaus auf. Also die Menschen, die hier sind, die wollen ihr Land und die wollen ihren Geburtstag feiern.
Feiern denn heute dann wenigstens ausnahmsweise mal Demokraten und Republikaner gemeinsam wieder?
Den Eindruck kann man bekommen mit allen, mit denen wir gesprochen haben. Die haben gesagt, wir feiern jetzt dieses Land und wir feiern gemeinsam. Und man kann Patriot sein, egal ob man zur demokratischen oder zur republikanischen Partei gehört und egal wie gespalten das politische Spektrum ist, sondern wir wollen dieses Land feiern. Und ich habe erstaunlich wenig MAGA- und Trump-Devotionalien gesehen tatsächlich, obwohl der natürlich versucht, diese Veranstaltung zu kapern und ja auch angekündigt hat, heute für seine Rede erhält die, weil er, Zitat, die größte Attraktion sei, die die USA gerade haben. Das sehen freilich nicht alle so. Die meisten Künstler, die hier auftreten sollten, haben abgesagt. Da hat man jetzt Ersatz gefunden im weniger bekannten Lager. Aber wenn man über Patriotismus sprechen will in den USA, ist es so, alle sind stolz auf ihr Land, politisch sehr gespalten. Und deswegen, wenn man sich Umfragen anguckt, hat die Zahl derer, die sagt, sie sind Patrioten, in den vergangenen 10 Jahren um mehr als 30% abgenommen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Ja, und während in den USA das Jubiläum gefeiert wird, besuchte der gebürtige US-Amerikaner Papst Leo XIV. Heute einen Ort, an dem vielen oft gar nicht so zum Feiern zumute ist. Die italienische Insel Lampedusa liegt nahe der afrikanischen Küste und steht beispielhaft für ein Ziel all derer, die in ihrer Heimat vor Krieg und Elend fliehen. Und gleichzeitig ist die kleine Insel zum Symbol geworden für das tödliche Scheitern der Suche nach Schutz und Perspektive. Tilman Kleinjung berichtet.
Der Friedhof von Lampedusa. Hier sind die bestattet, die die Überfahrt nicht überlebt haben. Tarek Brahne ist selbst vor mehr als 20 Jahren aus Eritrea nach Italien geflohen, auch über das Mittelmeer. Diese Menschen haben weder im Leben noch im Tod Würde. Das Einzige, was von ihnen bleibt, ist ein Holzkreuz. Und nach einigen Jahren verschwindet auch dieses. Für Tarek ist der Besuch des Papstes ein Signal an ein Europa, das sich immer mehr abgrenzt. Messe am Sportplatz von Lampedusa. Hier sprach vor 13 Jahren Papst Franziskus von einer Globalisierung der Gleichgültigkeit angesichts des Elends der Flüchtlinge. Heute richtete Leo einen Appell an Europa für eine neue Flüchtlingspolitik. Europa ist in der Lage, die Krise in diesem Bereich ganzheitlich anzugehen, indem es Nothilfe mit einem langfristigen strategischen Plan verbindet, der in der Lage ist, Migranten aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Am äußersten Punkt der Insel steht das Denkmal Porta d'Europa. Das Tor erinnert an die, die die Flucht nicht überlebt haben. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht von mindestens 35.000 Toten und Vermissten aus seit 2014. Die Personen sterben weiter, weil sie keine Alternative haben, wie wir im Sudan, in Libyen und in vielen anderen Teilen der Welt sehen. An all die Zahl- und namenlosen Toten erinnerte der Papst auf dem Friedhof von Lampedusa.
Während bei der Fußball-WM an diesem Wochenende die zweite K.O.-Runde beginnt, nimmt hier auf unserem Kontinent ein anderes sportliches Großereignis Fahrt auf, die Tour de France. Doch gestartet ist das wohl bedeutsamste Radrennen der Welt heute nicht in Frankreich, sondern in Spanien, genauer in Barcelona. Und zwar mit einem Mannschaftszeitfahren, bei dem am Ende ein Favorit schon mal eine Kampfansage an den Rest des Felds gemacht hat, wie Ole Zeissler berichtet.
Der Grand Départ der Tour in Barcelona, bildlich und sportlich spektakulär. Jonas Vingegaard aus Dänemark ist der erste Etappensieger. Das Duell mit seinem ewigen Widersacher, dem Slowenen Tadej Pogacar, damit schon jetzt eröffnet. Auf dem 19,6 Kilometer langen Kurs wird Pogacar nur 12 Sekunden hinter dem Dänen Dritter. Und er will die beiden ärgern. Der Vorjahresdritte Florian Lipowitz vom deutschen Rennstall Red Bull Bora-Hansgrohe wird Achter in diesem Mannschaftszeitfahren und bleibt erstmal entspannt.
Ich glaube, dass viele ein bisschen das Problem haben, direkt am Anfang bei 100% zu sein. So ging es mir zumindest heute. Und ja, ich würde jetzt da nicht so viel Wert drauf geben. Ich meine, am Ende fahren wir jetzt 3 Wochen Rennen und ich glaube, am Ende kommt es da nicht auf ein paar Sekunden an.
Der schnellste heute, Jonas Vingegaard. Der Toursieger von 2022 und 2023 setzt mit diesem Erfolg ein erstes Zeichen und fährt morgen auf der Etappe von Tarragona nach Barcelona im so begehrten gelben Trikot.
Zum Wetter. Das präsentiert sich bei uns im Norden hier im Moment ja so lala, im Süden meist mit breitem Lachen. Claudia, wie geht's denn weiter?
Ja, Ingo, es bleibt eigentlich bei dieser Zweiteilung: im Nordosten dichte Wolken, im Südwesten deutlich wärmer. An die Temperaturen von Barcelona heute 32, 33 Grad kommen wir aber nicht ran. Und man sieht sehr schön, dass über dem Norden dichte Wolken mit zum Teil auch etwas Regen liegen. Weiter nach Südwesten wolkenfreie Zone und da hängt schon wieder die Hitze. Das heißt, im Südwesten Spaniens heute schon 41 Grad, 35 Grad im Westen Frankreichs. Bei uns waren es bis zu 29, 30 Grad im Saarland, im Westen von Rheinland-Pfalz und unter den kompakten Wolkenfeldern nach Osten und Nordosten hin nur 19 Grad. Und man sieht, es gibt immer wieder Wolkennachschub. Das heißt, auch in den nächsten Tagen immer mal wieder Schauer. Die schaffen es dann auch mal bis in den Süden Deutschlands und bis in den Westen. Aber so richtig nass, wir bräuchten ja im Moment ordentlich Regen, es ist überall viel zu trocken, der wird nicht nachkommen. In der Nacht breitet sich dann auch erst einmal Regen weiter Richtung Sachsen aus, zieht dann auch ab. Dann erstmal Wetterberuhigung, danach neuer Regen morgen von Niedersachsen, der sich nach Süden ausbreitet. Am sonnigsten wird es Richtung Ostsee sein und auch im Breisgau morgen Nachmittag sonst immer mal wieder Schauer, möglich einzelne Gewitter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 17 bis 12 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag unter den Wolken 19 bis 21, außerhalb der Wolken Höchsttemperaturen von bis zu 28, Richtung Markgräflerland 30 Grad. Auch in den nächsten Tagen im Norden eher mal nass als im Süden. Im Süden häufig sonnig und insgesamt steigen die Temperaturen wieder.
Sommerliche Aussichten jedenfalls. Claudia, vielen Dank dafür. Und das waren die Tagesthemen am heutigen Sonnabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Dänemark-Krimi. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, dann um 23.15 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.